Man weiß, Einsamkeit ist tatsächlich auch ein großer Faktor. Mhm. Jemand, der sich einsam fühlt, das ist so schädlich wie 10 bis 15 Zigaretten pro Tag rauchen dauerhaft für die Herzgesundheit.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Lipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knebler.
Unser Herz schlägt rund 100.000 Mal am Tag. Es hält uns am Leben und trotzdem schenken wir ihm leider oft viel zu wenig Aufmerksamkeit. Darum sage ich heute nicht einfach nur herzlich willkommen, sondern meine es ganz wörtlich, denn unser Thema ist das Herz, genauer gesagt unsere Herzgesundheit. Mein heutiger Gast weiß so ziemlich alles darüber. Sie ist Kardiologin, Oberärztin an einem großen Herzzentrum. Seit Mai kümmert sie sich außerdem in ihrer eigenen Praxis um die Herzgesundheit ihrer Patientinnen und Patienten. Und neuerdings ist sie auch noch Bestseller-Autorin. Und ihr Herzensthema ist es, dass wir Herzkrankheiten endlich nicht länger nur als Männerthema abtun. Die Wahrheit ist nämlich alarmierend. Jedes Jahr sterben mehr Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als an Krebs. Ich freue mich riesig, dass sie heute bei mir im Studio ist. Dr. Katharina Hamm, ganz herzlich willkommen bei Bunte Lipgloss.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Katharina, das sind schon alarmierende Zahlen, wenn man das so hört. Kannst du uns vielleicht in Prozenten mal direkt zum Start sagen, wie viele Todesfälle von Frauen verhindert werden könnten, wenn man die richtige Vorsorge hätte?
Tatsächlich ist es ein ziemlich großer Anteil, den wir verhindern könnten, wenn wir rechtzeitig präventiv tätig sein würden. Man schätzt, dass man ungefähr 50-70%, das ist schon so gut kalkuliert worden, in Studien aller Herz-Kreislauf-Todesfälle verhindern könnte, wenn man rechtzeitig beginnen würde, sich um die Herzgesundheit zu kümmern und nicht wie unser Gesundheitssystem, was ja wunderbar ist und super greift, wenn wir krank sind. Aber bei der Prävention hapert es halt ein bisschen. Deshalb ist da auf jeden Fall noch viel Verbesserungspotenzial für die nächsten Jahre.
Mhm. Du bist Kardiologin. Wann war der Moment, dass du gesagt hast, okay, ich führe nicht nur meinen Job aus, ich möchte da ein bisschen mehr machen. Du bist sehr aktiv auf Instagram mit viel Inspiration, Hilfe, Tipps. Du hast ein ganz tolles neues Buch dabei, sprechen wir auch gleich noch drüber. Also wann war der Moment, dass du gesagt hast, ich muss da ein bisschen über den Tellerrand auch schauen für die Frauen?
Also das Herz hat mich schon immer begeistert tatsächlich. Also ich wusste schon im Medizinstudium oder am Ende des Medizinstudiums, dass ich irgendwie dieses Organ so faszinierend finde, dass ich irgendwie mein Leben lang mich damit beschäftigen möchte. Aber tatsächlich, dass ich auch so dachte, ich muss noch mal ein bisschen mehr aufklären. Mhm. Das fing erst so vor 6-7 Jahren eigentlich an. Das war so ein bisschen zeitgleich. Zu dem Zeitpunkt auch habe ich damals als Oberärztin in der Klinik mit meinen selbstständigen Rufdiensten begonnen. Ich bin auch interventionelle Kardiologin und behandle halt auch Patienten und Patienten mit Herzinfarkt. Und da fiel mir halt dann irgendwie auch auf, wenn ich da alleine stehe nachts und jemand mit einem Herzinfarkt kommt, dass einfach viele Leute extrem geschockt sind, gerade die Frauen extrem geschockt sind, wenn es doch irgendwie was am Herzen ist, sprich ein Herzinfarkt ist. Und dann auch irgendwie so das Gefühl hatte, dass das zwar natürlich ein ganz tolles Gefühl ist, akut ein Herz zu retten und man fühlt sich so heroisch. Ne? Also viele fühlen sich ganz toll, wenn sie dann... Also
da ist ja auch was Tolles, ja, ist wenn ja man was das Tolles, schafft.
Ja, aber ja. Das ist jetzt eher vielleicht, will ich jetzt gar nicht so sagen, aber es ist natürlich, du setzt da einen Stent, du rettest das Herz akut, aber eigentlich hatte ich irgendwann so das Gefühl, eigentlich versage ich doch, weil ich kann es akut retten, aber ich mache es nie wieder gesund. Es bleibt für immer diese koronare Herzerkrankung, es wird für immer wahrscheinlich Medikamente schlucken müssen. Mhm. Und warum? Weil viele Patienten auch gesagt haben, ja, ich war doch erst beim Hausarzt oder ich war hier und da und ich habe alles checken lassen. Es wurde immer gesagt, es passt schon, dass das Cholesterin hoch ist. Mhm. Und da habe ich irgendwie so gemerkt, irgendwie muss man doch auch mal früher angreifen und früher aufklären. Nicht, dass ich jetzt irgendwie arbeitslos werden wollte in der Klinik, ja. Aber es wäre natürlich auch schöner, nachts weniger zu tun zu haben und einfach die Herzen zu retten natürlich, ne? Und einfach davor zu bewahren, dass sie so schlimm krank werden. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwas machen und irgendwie aktiver sein und noch ein bisschen mehr aufklären, insbesondere dann auch über die Frauenherzgesundheit, weil ich bei denen besonders gemerkt habe, die sind irgendwie besonders geschockt, wenn es was am Herzen ist, weil wirklich mir gefühlt jede zweite oder jede Frau gesagt hat, ich dachte mal, das kriegt noch ein Mann einen Herzinfarkt. Warum habe ich denn jetzt einen Herzinfarkt bekommen?
Aber das finde ich einen ganz spannenden Punkt, da würde ich gerne nochmal einhaken. Wenn ich jetzt überlege, auch in meinem Freundesbekanntenkreis oder auch, sagen wir mal, eher im Bekanntenkreis von meinen Eltern, ne, eine Generation weiter, hat man schon immer mal gehört, Schlaganfall, Herzinfarkt. Und das waren tatsächlich, wenn ich auch mal überlege, eigentlich immer nur die Männer. Haben wir das einfach anders auf dem Radar, dass wir das nur bei Männern wahrnehmen und bei Frauen merkt gar keiner, dass es eigentlich ein Herzinfarkt war? Oder warum ist es eine vermeintliche Männerkrankheit? Woher kommt das?
Man muss sagen, Fakt vorab, Männer bekommen häufiger einen Herzinfarkt. Mhm. Ne? Also die Prävalenz ist da häufiger tatsächlich. Frauen bekommen seltener einen Herzinfarkt, aber sie sterben trotzdem häufiger dran. Die Sterblichkeit ist höher, wenn sie einen bekommen, insbesondere die jüngeren Frauen. Und sie erkranken auch etwas später erst am Herzinfarkt. Und oftmals ist der Mann so im besten Lebensalter, wenn er einen Herzinfarkt bekommt, so Anfang 50, wo es jeder mitbekommt, weil der aus seiner Managerposition voll aus dem Leben gerissen wird. Die Frau ist oft schon so 10 Jahre älter, Anfang 60, ist dann vielleicht auch schon in Rente. Bekommt man vielleicht auch irgendwie gar nicht so mit. Mhm. Ja? Also da gibt es viele verschiedene Gründe, dass es bei Frauen gar nicht so, so aufgebauscht wird, dass es später passiert, dass viele Herzinfarkte vielleicht auch unentdeckt bleiben. Ja, da sind so einige Gründe tatsächlich.
Mhm. Und wie ist denn das eigentlich? Ich hatte jetzt schon in vielen Podcasts auch tatsächlich mit Medizinern gesprochen, die immer sagen, die Frauen sind eigentlich ja die treibende Kraft, wenn es um die Medizin geht, auch in der Familie. Ne? Die schleppen die Kinder zum Arzt, die schleppen meistens den Partner zum Arzt. Ist es dann so, dass die Frauen sich selbst aber vernachlässigen und dann weniger zur Prävention gehen? Oder ist es einfach Herzgesundheit bei Frauen etwas, was gar nicht so auf dem Radar fliegt? Also machen wir alle anderen Untersuchungen, aber das Herz, ja, schlägt doch und passt.
Ja, erstens kümmern sich ja Frauen immer wirklich beherzt um den Ehemann, den Hund, den Freund, die Kinder.
Alles.
Deshalb leben ja verheiratete Männer tatsächlich auch länger als unverheiratete. Ja, wenn der Liebste sagt, mir drückt's hier, dann wird die 112 gerufen. Sie selber, also nicht selten ist es so, also gerade in den Generationen ja auch noch unserer Eltern so ein bisschen fest verankert. Der Schmerz wird gern mal ausgehalten und bagatellisiert. Man muss funktionieren, das Show must go on und ich muss mich erstmal um alles andere kümmern. Aber natürlich ist es wirklich auch so, dass die Awareness für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen immer noch zu gering ist. Es gibt eine Untersuchung, die ist jetzt auch schon 3-4 Jahre alt, die gezeigt hat, dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Top-Todesursache angeben, um 76% abgenommen hat in den letzten 10 Jahren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie Brustkrebs als Haupttodesursache angeben, hatte sich verdoppelt. Und ich dachte eigentlich, es wäre in den letzten Jahren eher besser geworden, dass die Awareness so ein bisschen geschärft wurde. Und in dieser Untersuchung kam tatsächlich auch raus, dass 75% dieser befragten Frauen, es waren 1000 Frauen verschiedener Altersgruppen und sozialer Schichten, die da befragt wurden. 75% dieser Frauen hatten tatsächlich einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wussten davon aber gar nicht. Ja. Awareness der Frau ist ein Problem, aber tatsächlich, als wäre das jetzt nicht schon schlimm genug, gibt es auch ein Problem bei dem ärztlichen Personal, weil auch an der Befragung wurden Ärzte befragt. Und tatsächlich fiel es den befragten Ärztinnen und Ärzten relativ schwer, das kardiovaskuläre Risiko einer Frau richtig einzuschätzen. Fühlten sich sehr viele unsicher und somit gibt es auf verschiedenen Ebenen da echt noch Probleme.
Mhm. Und ich finde, man kann das an der Stelle wirklich nochmal klar sagen. Jedes Jahr sterben wirklich mehr Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als an Krebs.
Als an allen Krebsarten zusammen, das stimmt tatsächlich, ja. Und wir haben halt eine strukturierte Krebsvorsorge für viele Krebserkrankungen, was auch super wichtig ist, absolut. Aber wir haben keine strukturierte Herzvorsorge. Wir haben ja von der Fachgesellschaft, von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie im Verband mit anderen Verbänden, haben wir ja versucht, das gesunde Herzgesetz sollte ja tatsächlich auf den Weg gebracht werden. Politisch ist jetzt durch den Bruch der Koalition im letzten Jahr auf Eis gelegt. Da war tatsächlich vorgeschlagen worden, dass man strukturierte Herzvorsorge macht, dass man Check-ups anbietet mit 25, 35 und damit 50 auch wirklich inklusive einem Herzultraschall. Das war so ein bisschen der Appell der Fachgesellschaften, um eigentlich frühzeitig einfach zu screenen und rauszufiltern, wer hat hier Risiken, wen müssen wir frühzeitig behandeln. Das hätten wir uns natürlich alle sehr gewünscht.
Absolut. Nun gibt es das jetzt leider noch nicht. Wer weiß, vielleicht drücken wir mal die Daumen, kommt da irgendwas noch in nächster Zeit hoffentlich, nicht nur in den nächsten Jahren. Was würdest du sagen, Stand der Dinge so eben wie er ist? Man muss es ja das Leben tanzen, so wie es ist, sage ich immer. Als Frau, was ist eine Prävention, die ich machen sollte? Vielleicht auch mit Altersangabe, wie du es gerade gegliedert hast. So als kleinen Guide an uns Frauen, weil wir uns selber drum kümmern.
Genau, also ich, als Erwachsenenalter ist eigentlich so ein guter Zeitpunkt um mal kurz zu checken, wie steht's um meine Gesundheit? Das ist nie mit Anfang 20 auch, es ist noch nicht irgendwie zu früh zu schauen, wie ist denn mal mein Blutdruck? Wie sehen meine Laborwerte denn aus? Gibt es vielleicht auch in der Familie Herzerkrankungen? Gibt es Vater, Mutter, die insbesondere vor dem 60. Lebensjahr schon Herzinfarkt, Schlaganfall hatten? Gab es da vielleicht irgendwie doch eine angeborene Fettstoffwechselstörung? Also die häufigste angeborene Fettstoffwechselerkrankung ist die familiäre Hypercholesterinämie, die gar nicht selten ist. Mhm. Und das wird oft auch vererbt. Sprich, wenn ein Elternteil vorzeitig einen Herzinfarkt Herzinfarkt hatte. Und damit meinen wir, wie gesagt, vor dem 60. Lebensjahr, dann lohnt es sich immer auch dahin zu screenen. Und das kann man auch, wie gesagt, schon im jungen Erwachsenenalter machen.
Das heißt, es ist vererbbar.
Genau, also diese hohen Cholesterinwerte sind vererbbar und mit einer Prävalenz von 1 zu 250 sind die gar nicht selten. Da wird jetzt schon proaktiv, gibt es Studienprojekte tatsächlich, das Froni-Projekt, dass Kinder schon im Kindesalter tatsächlich bei einer U-Untersuchung zwischen, ich glaube, 9 und 11 Jahren entnehmen die einen Tropfen Blut aus der Fingerbeere und gucken nach dem LDL-Cholesterin, nach dem potenziell gefäßschädigenden Cholesterin. Und wenn das einen gewissen Wert hat, dann screenen die tatsächlich weiter und machen, nehmen richtig Blut ab und testen, ob das so eine familiäre Komponente ist. Und man weiß, wenn man früh schon anfängt, die Cholesterinwerte abzusenken und zu behandeln, dann verhindern wir Erkrankungen. Weil das sind oft auch die wirklich jungen Patienten, die wir oft schon mit 30, 40 mit einem Herzinfarkt sehen. Und die werden schon frühzeitig behandelt, auch schon im Kindesalter. Mit Lifestyle natürlich zunächst, aber manchmal auch tatsächlich mit Medikamenten, wenn es notwendig ist. Also das ist was man schon früh machen kann. Dann natürlich für alle, also in den 30ern, der Check-up ab 35 ist eine super Sache, die von den Krankenkassen immer angeboten wird. Mhm. Für mich ist natürlich der als Kardiologe nicht umfassend genug. Der enthält natürlich zum Glück immerhin ein Gespräch mit dem Arzt und ein paar Laborwerte. Ich würde mir viel mehr Laborwerte wünschen. Insbesondere das Lipoprotein klein a. Das sollte eigentlich jeder kennen im Erwachsenenalter. Das ist ein gefäßschädigendes Cholesterinpartikelchen, was noch schädlicher für die Gefäße ist als das LDL-Cholesterin. Ist quasi so Double Trouble für die Gefäße, sage ich immer. Und jeder vierte Erwachsene hat erhöhte Werte. Und diese erhöhten Werte sind auch wieder mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Den muss man nur ein einziges Mal messen. Also kostet, glaube ich, 12 Euro ungefähr, den bestimmen zu lassen, wenn der Hausarzt sagt, mache ich nicht. Ich weiß, dass da viele immer diskutieren. Kriege ich auch viele Rückmeldungen auf Social Media, dass man um Laborwerte oft hart kämpfen muss. Aber man kann im Zweifel das auch selber im Labor tatsächlich bestimmen lassen.
Ah, ja.
Also das ist so ein Wert, wo ich finde, der macht Sinn, auch schon im jungen Erwachsenenalter den bestimmen zu lassen. Und für die Frauen ist dann, oder für Männer, die kriegen ja frühe Herzerkrankungen tatsächlich schon, ne? Die müssten dann wirklich schon mal so mit 30, 40, finde ich, ist es sinnvoll, wirklich die Cholesterinwerte zu wissen, den Blutdruck zu wissen und auch mal auf den Diabetes zu screenen. Es wird aber dem Check-up ab 35 tatsächlich aber gemacht. Und für die Frauen ist so ein bisschen der Wendepunkt für die Herzgesundheit oft die Menopause um das 50. Lebensjahr herum. Da verändern sich tatsächlich so ein paar Parameter und potenziell haben wir das Risiko, noch mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln, weil die Risikofaktoren zunehmen nach der Menopause. Wir sind vorher ganz gut geschützt durch unser Östrogen, können wir uns auch nicht alleine drauf verlassen. Aber wenn unser Östrogen, ich sage immer, das ist immer unser Slow-Aging-Hero, wenn das halt so langsam weniger wird, nehmen tatsächlich auch kardiovaskuläre Risikofaktoren zu. Das LDL-Cholesterin steigt, der Blutdruck steigt, ne? Jede zweite Frau tatsächlich über 60 hat einen Bluthochdruck. Also das ist schon, das steigt alles. Es ist eine Mischung aus Aging und Hormonverlust tatsächlich. Mhm. Und da so mit 50 ist für Frauen, finde ich, ein gutes Alter, mal auch einen dezidierteren Herzcheck zu machen, auch mit Gefäßultraschall vielleicht und zu schauen, ob da schon irgendwie Ablagerungen sind, wenn schon länger ein hohes Cholesterin besteht. Also da gibt es eigentlich gute Punkte oder gute Altersstufen, habe ich in meinem Buch auch so beschrieben, ab welchem Alter das sinnvoll ist, vielleicht was zu machen. Eine 20-Jährige hat höchstwahrscheinlich nichts hier, ja. Also, aber wenn du halt 50 bist und schon 20 Jahre hohes Cholesterin vielleicht hast, dann macht das auf jeden Fall Sinn, mal nachzuschauen, weil spätestens dann sollte man das vielleicht anfangen zu senken.
Was ist das Lieblingskapitel in deinem Buch oder das, kann man sagen, das wichtigste Kapitel für dich in deinem Buch?
Also am meisten Spaß zu schreiben hat mir tatsächlich auch das zweite Kapitel gemacht. Das heißt Protect Your Heart. Wie halte ich mein Herz gesund? Weil darum geht's ja irgendwie auch um die Prävention. Ist so ein bisschen gegliedert. Im ersten Kapitel lernt man so ein bisschen sein Herz kennen. Da gibt's so ein bisschen Anatomiekunde mit schönen Abbildungen auch. Und auch die Cholesterinpartikelchen werden beschrieben, wie die aussehen und warum die so böse sind. Da habe ich echt auch schöne Illustrationen, weil ich eine tolle Illustratorin auch hatte. Aber das zweite Kapitel ist so mein Herzenskapitel irgendwie, weil das geht's um Ernährung und um Sport und was kann ich eben machen, um lange herzgesund zu bleiben.
Schlag's doch mal gerade auf oder auch diese Illustration, die du gerade angesprochen hast, wenn du irgendwo einen Marker drin hast, jetzt ein kleiner Überfall. Ich habe das Buch auch, wirklich mit sehr viel Liebe, muss man sagen, und Leidenschaft. Das merkt man direkt beim Lesen. Und was ich ja immer schön finde, es liest sich gut, es ist jetzt kein Medizinbuch und man lernt was dabei. Kann man eigentlich immer gut mitnehmen, in Urlaub, im Zug. Also
und gibt es jetzt auch als Hörbuch übrigens.
Oh,
deshalb kann man sogar jetzt hören auf dem Urlaub. Also hier ist zum Beispiel hier ist die Abbildung und da ist auch das böse Cholesterin. Und da wird so beschrieben, wie es eigentlich zum Einbau des Cholesterins in die Wand kommt. Das sind so kleine, das sind
kleine Monsterchen,
die dann die Ablagerung quasi reinfressen ins Gefäß und ich dann nachher im Ultraschall sehe und die nicht mehr so schön aussehen, die ich wünsche, dass ich sie nirgendwo sehe, weil man, wie gesagt, frühzeitig anfängt, auch schon die Risiken zu senken.
Ja. Gibt's denn Warnzeichen, Katharina, die man selber an sich merkt? Weil ich sag mal, wenn ein Herz krank ist, man denkt ja immer, das tut dann weh oder sowas. Ne? Mhm. Viele sagen ja manchmal, es hat irgendwie gedrückt oder man würde denken, es tut weh. Aber es gibt ja auch so ein bisschen versteckte Sachen eigentlich. Ein paar hast du schon angesprochen, eben mit Cholesterin, dass man das checkt. Aber hat man so im Alltag auch Symptome, die kommen können, wo die Alarmglocken angehen sollten?
Ja, ich würde mir ja zum Beispiel wünschen, dass Bluthochdruck Pickel im Gesicht machen würde, damit man ihn sofort feststellt. Ja, weil tatsächlich Bluthochdruck ist der Risikofaktor, der weltweit die meisten Todesfälle verursacht bei den Frauen. Bei den Männern ist es das Rauchen. Also würde ich mir wünschen, dass man Bluthochdruck noch ein bisschen früher merkt. Das merken eben halt nicht so viele. Manche merken so unspezifische Symptome wie ständig Kopfschmerzen. Es kann auch mal so ein leichter Druck auf der Brust sein. Mhm. Es kann Unwohl sein, es kann Luftnot sein. Das ist manchmal ein bisschen tricky, tatsächlich drauf zu kommen. Da hilft halt, den Blutdruck zu messen. Das ist das Problem bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ist ja auch ähnlich wie bei Krebserkrankungen. Wenn die anfangen, weh zu tun, ist leider meistens schon zu spät. Ja. Deshalb, da würde ich mir wünschen, dass so ein Frühwarnsystem irgendwie gibt, was irgendwie alarmiert und sagt, pass mal auf. Manche haben Symptome. Viele Frauen haben ein sehr gutes Körpergefühl und merken, wenn irgendwie was nicht stimmt, aber viele halt auch nicht und laufen relativ lange dann schon mit erhöhten Blutdruckwerten rum und dann wird es immer schwieriger, die auch zum Beispiel damit Lifestyle zu adressieren und zu senken, weil das kann man eigentlich ganz gut, aber ab einem gewissen Stadium eben halt auch nicht mehr. Und genauso das hohe Cholesterin tut halt auch überhaupt gar nicht weh, bis wir irgendwann halt die Endergebnisse der Ablagerung schmerzhaft spüren in Form eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls. Deshalb, da hilft wirklich nur, die Werte bestimmen zu lassen und seine Risikoparameter einfach zu kennen und mal bestimmen zu lassen und zu wissen, wo stehe ich denn?
Und wo macht man das, Katharina? Beim normalen Hausarzt oder beim Gynäkologen, Kardiologen? Muss man da speziell irgendwo hin als Frau?
Also die Gynäkologen messen ja eigentlich in der Regel auch, ich meine, das sind ja die Frauen wirklich, also geht ja für Männer und für Frauen hier, aber bei den Frauen messen ja eigentlich die Gynäkologen den Blutdruck immer, wenn man kommt zur jährlichen Kontrolle. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und da ist ja schon mal ein ganz guter...
Obwohl ich da auch gehört habe, Entschuldigung, wenn ich da nur einhaken darf, von vielen Gynäkologinnen, die auch sagen, die haben so wenig Zeit und es wird alles so zusammengeschrumpft, dass teilweise wirklich diese Vorsorgeuntersuchungen auch nicht mehr so umfangreich leider sind, wie sie mal waren. Also, dass du auch selber bei ganz vielen Themen wirklich die Hand heben musst und sagen musst, also ich hätte gerne das, dann möchte ich gerne, dass sie das bestimmen. Ja. Also das höre ich jetzt immer, egal eigentlich in welchem Gebiet,
und das
häufiger.
Ist nicht nur, genau, das ist nicht nur bei Gynäkologen, das ist auch bei Hausärzten so, höre ich auch sehr oft, dass keiner mehr Zeit und Ruhe hat, groß zuzuhören und man um jeden Laborwert wirklich diskutieren muss. Weil es gibt ja inzwischen wirklich viele aufgeklärte Männer und Frauen, die sich über Podcasts informieren.
Ja.
Da gibt's ja wirklich, wie auch ihr hier tolle Formate macht, wo man wirklich vieles aus Büchern Wissen beziehen kann. Und dann sitzen die beim Arzt und sagen, ich hätte jetzt gern das und das. Und dann werden sie oft abgeschmettert und wird gesagt, was wollen Sie denn? Sie sind erst Ende 30. Was wollen denn bei Ihnen jetzt hier noch Labor bestimmen? Das ist doch Quatsch. Sie haben doch nichts. Sie sind doch total gesund. Hör ich jeden Tag bei mir in der Praxis tatsächlich.
Traurig.
Und das ist wirklich traurig, weil ich finde, jeder sollte selbst Verantwortung für sich übernehmen und seine Gesundheit. Da kann kein Gesundheitssystem, können wir da nicht blamen jeden Tag für, dass unser Gesundheitssystem schlecht ist. Jeder muss seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Und natürlich wird es einfacher sein, wenn man in offene Türen rennt und nicht oft in verschlossene Türen und einem Untersuchungen vorenthalten werden.
Ja.
Und deshalb, das höre ich super oft, dass eben nicht mehr so viel gemacht wird. Ich finde, der Check-up ab 35, wie gesagt, ist eine gute Maßnahme. Ich habe jeden Tag, wie gesagt, jetzt bei mir in der Praxis Patienten sitzen, die eben sagen, ich möchte jetzt mal wissen, was Sache ist, auch wenn ich noch jung bin. Das finde ich total super. Das ist wirklich total smart und langfristig gedacht, vor allem an die Herzgesundheit früh zu denken und einfach mal einen Check zu machen und zu gucken, weil, wie gesagt, ich sehe oft da Ablagerungen, die tun nicht weh. Da sind die Leute auch schockiert, warum die jetzt da sind. Und hohe Cholesterinwerte, die, wie gesagt, vorher nicht wahrgenommen wurden oder auch oft bagatellisiert wurden. Das ist auch nicht selten, dass oft gesagt wird, du hast ja sonst nichts, müssen wir nichts machen. Aber die Prävention sagt halt schon, wir müssen da was machen, weil wenn es dann erstmal zum Herzinfarkt kommt, dann ist es halt doof.
Auch keinem geholfen, ja.
Nee.
Aber ein spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast, das Thema Zuhören. Und ich glaube, da gibt es ja auch große Unterschiede bei Männern und Frauen. Du hast das mal so schön gesagt, auch in einem Interview und in deinem Buch auch, dass Frauen da ja gerne auch mal so ein bisschen abgetan werden, ne? Wenn sie mit ihren, in Anführungszeichen, Wehwehchen kommen. Mehr als bei Männern.
Auf jeden Fall, wir wissen aus Daten tatsächlich auch, dass man zum Beispiel beim ärztlichen Gespräch im Durchschnitt nach 18 Sekunden zum ersten Mal vom Arzt unterbrochen wird.
Nach 18 Sekunden?
Nach 18 Sekunden.
Gerade mal Luft geholt eigentlich.
Ne? Genau, weil wir natürlich auch total darauf trainiert sind, in schneller Zeit das wirkliche Problem herauszufiltern, gerade in der Klinik, wo wenig Zeit herrscht. Aber meine Erfahrung jetzt, wo ich ja nun in meiner eigenen Praxis mit Ruhe und Zeit tätig bin, was echt toll ist, dass man durch viel Zuhören wirklich so viel rauskriegt bei den Patienten und ich manchmal wirklich erstaunt bin, was man doch bewegen kann, wenn man zuhört. Man muss sich halt ein bisschen Ruhe und Zeit geben. Es ist halt manchmal ein bisschen umfassender und wir wissen, dass Frauen auch ein bisschen besser miteinander kommunizieren als Männer mit Frauen. Also Männer sind schneller genervt, also männliche Ärzte sind schneller genervt und sagen, die ist Psycho, die redet total viel. Das weiß man, wir Frauen haben halt einfach ein bisschen mehr Empathie oft füreinander und hören auch besser zu. Und natürlich ist es nicht immer einfach, dann das wirklich Wichtige herauszufiltern und da kann man auch mal durcheinander kommen. Ne? Wenn ich den Mann frage, haben Sie Brustschmerz, sagt er meistens, ja. Wenn ich die Frau sage, haben Sie Brustschmerz? Ja, also eigentlich habe ich so eine Übung gemacht und da tat es mir hier kurz weh, dann hat es kurz gedrückt, dann habe ich immer tief Luft geholt und dann bin ich vorhin, als ich zur Wäsche gerannt bin, da hat es wieder so ein bisschen gezogen und die reden halt oft sehr viel und da kann ich schon manchmal auch verstehen, dass es da schwierig wird, gerade in der Akutsituation vielleicht
das Wichtige rauszufiltern.
Ja, absolut. Wohingegen ein Ja und Nein manchmal auch eine
einfacher
gute Antwort wäre. Deshalb gebe ich manchmal den Frauen auch den Tipp, wenn sie echt Beschwerden haben und in die Klinik gehen, fasst euch kurz, sagt, was das Problem ist.
Die W-Fragen hat man in der Schule immer gelernt. Genau. Das Wichtigste, alle W-Fragen direkt rausfeuern, kann ich nachvollziehen. Ich kann mir auch genau vorstellen, wie ein Mann, also
früher wurde man ja auch, früher wurde den Frauen ja empfohlen, sich als Mann zu verkleiden, wenn sie in die Klinik gehen.
Nein, wann war das denn noch?
Mal eine Zeit, im letzten Jahrhundert natürlich.
Wirklich, aber?
Das war so auch die Zeit, Ende der 60er Jahre, wo die Frauen ja auch dafür verantwortlich gemacht worden, dass Männer einen Herzinfarkt bekommen und Kochkurse belegen mussten, um dem Mann das beste Essen zu kochen, weil ja die Mitschuld bei den Frauen liegt, weil sie zu viel im Haushalt fordern von den Männern.
Gott.
Deshalb der Herzinfarkt beim Mann war oft tatsächlich durch die Frauen verursacht, nahm man an. Und das haben tatsächlich sogar renommierte wissenschaftliche Journale mitbefeuert, diese Diskussion. Und das ist gar nicht so lange her. Also das ist gut 60
das
Jahre, 60, 70 Jahre her. Aber das gab es halt irgendwie. Ne? Und somit, dann gab es die Zeit, wo man wirklich den Frauen empfohlen hat, verkleide dich als ein Mann, um wahrgenommen zu werden in der Klinik mit deinen Symptomen.
Oh wei, also das ist
Jentl-Syndrom.
Ja, das ist ja... Also man denkt ja immer, man hat schon alles gehört, aber das ist okay. Katharina, was sind denn so die größten Risikofaktoren für unser Herz?
Wir haben die gut bekannten klassischen Big Five, wie ich sie auch im Buch jetzt nenne. Das ist A, wie die arterielle Hypertonie, also der Bluthochdruck. Das ist B, der erhöhte Blutzucker, also der Diabetes mellitus. Das ist C, das hohe Cholesterin. Und dann noch das Übergewicht, also die Adipositas, wirklich das krankhafte Übergewicht und natürlich das Rauchen. Ja. Und das sind so die klassischen Big Five, wie sie immer genannt werden, die bei Männern und Frauen relativ gleich sind, die uns beide krank machen. Wobei wir zum Beispiel auch wissen, Rauchen macht die Frauen etwas kränker sogar noch.
Ja.
Also eine Frau, die raucht, hat eine 25% höhere Wahrscheinlichkeit, Ablagerungen an den Herz-Kranzgefäßen zu kriegen als Männer, die rauchen, weil sie sich natürlich oft prozentual auf das Körpergewicht mehr Schadstoffe reinziehen quasi, weil sie weniger Substanz haben. Und natürlich sollten Männer trotzdem jetzt irgendwie auch nicht weiter rauchen, wenn sie das hören, weil für Männer ist es auch nicht gesund. Das sind so die klassischen Big Five. Und da gibt es so ein bisschen welche, die oft ein bisschen unbekannter sind, die frauenspezifische Risiken sind. Und dazu zählen zum Beispiel Erkrankungen während der reproduktiven Phase der Frau. Das fängt an mit dem Alter der ersten Regelblutung bis hin zu Schwangerschaftserkrankungen. Schwangerschaftsbluthochdruck, Schwangerschaftsdiabetes ist assoziiert mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko im mittleren Lebensalter bei Frauen. Weil wir zum Beispiel wissen, dass jede zweite Frau, die einen Schwangerschaftsdiabetes hatte, wird wahrscheinlich auch einen permanenten Diabetes später entwickeln. Auch wenn er erstmal weg ist, auch Schwangerschaftsbluthochdruck. Und die Sonderform, die Präeklampsie, wo es zu dieser Schwangerschaftsvergiftung kommt, die ist verbunden mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auch Brustkrebserkrankungen zum Beispiel. Ich meine, jede achte Frau bekommt Brustkrebs, wird behandelt, erfolgreich zum Glück, relativ erfolgreich heutzutage, können wir Brustkrebs heilen. Aber oftmals werden da potenziell herzschädigende Medikamente eingesetzt, Chemotherapien, die das Trastuzumab zum Beispiel und die Anthracycline, die schädigen den Herzmuskel leider, aber sie werden häufig dann, gerade haben ja auch viele jüngere Frauen schon vor dem 50. Lebensjahr leider Brustkrebs und die werden ja oft dann hormonell eben schon in die Menopause gebracht. Das heißt, sie haben weniger Zeit, wo sie dem guten Östrogen ausgesetzt sind. Und auch die Bestrahlung hat einen ganz wichtigen Impact, weil gerade häufig ist ja die linke Brust betroffen. Und wenn dann bestrahlt wird, liegt natürlich dahinter das Herz. Und da weiß man, dass es nicht akut irgendwelche Herzschäden gibt, sondern da gibt es quasi wie so Mini-Vernarbungen. Und die Frauen haben auch häufiger Herzklappenerkrankungen später, Ablagerungen an den Gefäßen. Das wird oft erst wirklich 20 Jahre später erst präsent, ne, weil das sich über die Jahre dann entwickelt, weil einfach dadurch, was geschädigt wurde, das ist auch wie wenn Menschen schon früher, da habe ich den einen Fall in meinem Buch auch, wo die junge Frau aufgrund einer Blutkrebserkrankung bestrahlt wurde im Brustbereich und die schon mit 40 ganz schwer herzkrank dann war, weil sie mit 8 Jahren halt diese Krebserkrankung gut überstanden hatte. Und diese Vorerkrankung muss man immer halt abfragen. Und dementsprechend auch vielleicht bei den Frauen früher schon mal schauen. Also gerade diese frauenspezifischen Sachen sind da total wichtig. Auch psychische Erkrankungen wie Depressionen, die bei Frauen häufiger sind, haben einen Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Gibt ja diese Sprüche auch immer so, ne, mein Herz ist gebrochen oder ich fühle mich so traurig, mein Herz ist traurig. Das kommt wahrscheinlich alles daher, weil das tatsächlich
kommt daher, tatsächlich, ja. Also die Psyche hat einen ganz großen, Herz-Hirn hat eine ganz große Verbindung tatsächlich. Und nicht nur das Akute, das Broken Heart Syndrom, wo das Herz akut erkranken kann, auch langfristig dauerhafter seelischer Schmerz auf Frauen, die misshandelt wurden in der Kindheit, die traumatisiert sind und so weiter. Das hat alles einen Einfluss auch für die Herzgesundheit. Ja, das natürlich Depression gibt es auch bei Männern und hat auch da einen schlechten Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auch das muss man immer mit einbeziehen tatsächlich, die psychische Situation, wie geht's der Frau?
Gibt es Lifestyle-Faktoren, Ernährung, Sport, was unser Herz gerne mag? Wie können wir unserem Herz was Gutes tun?
Wir können unserem Herz jeden Tag was Gutes tun und vieles Gutes tatsächlich
das
tun.
Ist doch gut.
Zum Beispiel allein schon ein schönes Gespräch, soziale Kontakte sind auch total gut für das Herz. Ja, was oft vergessen wird, das können wir jetzt mal vorne absagen. Ja, also wirklich, dass das auch in der heutigen Gesellschaft ganz wichtig ist, weil viele sich nur noch auf das digitale Medien beziehen. Und ich neulich auch gehört habe, wie einsam sich Jugendliche tatsächlich fühlen. Das finde ich wirklich beängstigend. Man weiß, Einsamkeit ist tatsächlich auch ein großer Faktor. Jemand, der sich einsam fühlt, das ist so schädlich wie 10 bis 15 Zigaretten pro Tag rauchen dauerhaft für die Herzgesundheit. Ja, somit, Einsamkeit ist nicht gut. Soziale Kontakte sind ganz wichtig. Und es gibt so Klassiker, die ich immer jedem empfehle. Und dazu ist natürlich das richtige Bewegungsprogramm fürs Herz. Und leider muss ich auch das Wort Sport hier erwähnen, weil manchmal reicht es halt einfach nicht nur seine 5.000, 6.000 Schritte pro Tag zu gehen, sondern das Herz mag es auch gefordert zu werden und zu schwitzen. Und
das heißt so Ausdauertraining oder?
Sollte die richtige Kombination aus Ausdauertraining sein. Das mag unser Gefäßsystem total gerne, diese dauerhafte Belastung mit einem höheren Puls. Das sage ich immer, das schmeichelt den Gefäßen von innen. Das ist so, das mögen die total gerne, wenn die wie von innen gestreichelt. Ja. Und ja, ist auch oft so, wenn mir meine Bluthochdruckpatienten mich anrufen und sagen, Frau Doktor, mein Blutdruck ist wieder 160, dann sage ich, ja, nehmen Sie jetzt keine Tablette, gehen Sie noch mal eine Runde raus, stramm spazieren. Der steigt dann zwar oft erstmal an bei der Bewegung, aber danach sagt er halt wieder ab, reflektorisch. Also somit, man kann mit Bewegung wirklich viel erreichen, je nachdem natürlich nach individuellem Alter und Level. Krafttraining, ganz wichtig, gerade für uns Frauen. Erhalt der Muskelmasse, das empfehle ich auch jedem spätestens ab Mitte 40, 50.
Das sind wir ja noch nicht.
Mit 35 brauchen wir da nicht drüber reden. Und da ist empfehle ich tatsächlich jeden, dann aktiv zu werden und Muskulatur aufzubauen. Aber auch einfache Übungen, die man jeden Tag zu Hause machen kann. Wie die Plank oder den Wall Sit, den ich ja auch schön in meinem Buch beschreibe.
Wall Sit ist so, als würde man auf einem Stuhl sitzen. Ne?
Genau,
so
Wall Sit, als würde es an der Wand gelehnt sitzen quasi, optimalerweise mit einem 90-Grad-Winkel in den Beinen. Und das dann 2 Minuten halten. Durch diese Anspannung scheint es auch für die Gefäße einen total positiven Effekt zu haben. Und wenn man das 2-3 Mal pro Woche macht, wirklich 2 Minuten hält und das Ganze 3 Mal mit einer kleinen Pause dazwischen, das ist schon super Gefäßpflege, die man tatsächlich
macht. Das kann man überall machen.
Man kann es überall machen, auf Reisen, im Flugzeug. Ja. Also man kann es wirklich eigentlich, also gut, auf den Boden legen, auf Plank mache ich jetzt auch nicht im Flugzeug und im Ärzten mache ich auch kein Wall Sit im Flugzeug, aber man kann es ja mal machen.
Am Flughafen kann man
Vielleicht haben
machen.
Manche ja viel Platz im Flugzeug, dann können sie das machen. Am Flughafen kann man es machen.
Am Gate, wenn man eh keinen Platz kriegt, kann man den
Richtig,
Wall Sit
machen. Oder einfach mal die Treppe nehmen, wenn man den kleinen Koffer trägt. Man kann damit alle stehen immer auf der Rolltreppe, wenn sie den Flughafen da, ne? Da ist nie jemand, der die Treppe mit seinem Boardcase hochläuft. Ich bin immer der Einzige, der sein Boardcase da
Und Madonna. Schleppt. Madonna hat immer gesagt, sie nimmt immer, wenn sie die Wahl hat, die Treppe.
Und dann halt natürlich von der Ernährung. Ich trinke meinen Kaffee, der ist herzgesund. Ja, wir trinken ja
Wirklich?
Auch unseren Kaffee.
Kaffee.
Also man sagt ja, tatsächlich 2 bis 3 Tassen Kaffee pro Tag, bis zu 400 Milligramm Koffein pro Tag sind gut für die Herzgesundheit. gesund hat. Der enthält positive Gerbsäuren, die antioxidativ sind und ist wirklich das bestuntersuchteste Getränk, was wir tatsächlich haben. Millionen von Menschen, Daten haben wir. Natürlich darf man immer nie die, da gibt es immer verwaschene Daten, ja, so ein bisschen durch die sozialen Komponenten, aber tatsächlich ist Kaffee herzgesund und man darf seinen Kaffee trinken, wenn man ihn gut verträgt.
Ja, meine Mutter, Kleinkind, Herz hüpft.
Ja, genau, meins auch, weil vielleicht rede ich mir das auch nur so ein, weil ich ohne Kaffee wahrscheinlich nicht mehr leben würde.
Also für Eltern ein Traum gerade.
Ja, genau. Und natürlich sollte man gucken, den nicht später als 14 Uhr trinken, weil das kann oft natürlich den Schlaf etwas stören und die Ausschüttung von Melatonin verhindern. Eine Handvoll Beeren pro Tag, super antioxidatives Obst. Jetzt ist die Beerenzeit ja schon leider wieder ein bisschen vorbei hier bei uns. Ne? Aber auch sowas wie rote Beete empfehle ich immer jedem. Ne? Man weiß, mit einem Glas rote Beete-Saft pro Tag 200 Milliliter oder 250 Milliliter auch super Gefäßpflege macht, weil das in den Gefäßen die Produktion von Stickstoffmonoxid fördert, NO, und das ist gefäßerweiternd. Also machen viele Sportler auch zur Regeneration, kann man zur Blutdrucksenkung machen. Also das ist so ein Gefäßpfleger.
Oh, oder ja,
Granatapfelsaft ist auch super. Genau, genau. Es ist schwieriger zu kriegen, Granatapfelsaft, und teurer, aber ist auch gut. Mhm. Rote Beete-Saft ist super, außer man hat Nierensteinleiden, muss man aufpassen wegen der Oxalsäure. Eine Handvoll Walnüsse pro Tag ist super. Mhm. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die wir jeden Tag für unsere Herzgesundheit tun können. Da gibt es auch ganz viele Ernährungstipps in meinem Buch noch. Mhm. Aber wichtig, was ich auch eingangs schon gesagt habe, dass man eben auch soziale Kontakte pflegt und es auch noch schafft, einfach mal ein Essen zu genießen, ohne zu sehr über die Gesundheit nachzudenken. Also man darf auch den Genuss...
Oder zu denken, man muss es fotografieren und posten.
Ja, genau.
Das ist ja auch was heutzutage.
Ja, das ist wirklich, sieht man ja, also überall, wo man hingeht zum Essen, ich habe es mir inzwischen echt versucht abzugewöhnen. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Inzwischen denke ich mir, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, weil erstens ist es für den Gegenüber wirklich nicht schön. Ja. Nee.
Und ich merke das immer, wenn meine Eltern da sind.
Ja.
Ne, und dann gibt es irgendwie zum Start der Erdbeeren, macht meine Mutter dann so einen tollen Erdbeerkuchen, und der sieht dann so aus wie gemalt. Und man denkt eigentlich, jetzt will ich ein Foto machen, und dann setze ich schon an und dann sehe ich meinen Vater, der eigentlich schon quasi mit der Kuchenschaufel schon halb im Kuchen ist, und ich eigentlich sagen will, mein Papa, jetzt warte doch mal. Ja. Und dann denke ich mir, nee, du wartest jetzt eigentlich. Du bist jetzt gerade der Idiot, weil du das jetzt fotografieren willst. Ja. Alle freuen sich den. Ja, aber man muss sich das manchmal tatsächlich so diesen Moment leben, immer mal kurz rütteln. Du hast ein schönes Zitat in deinem Buch. In der ersten Hälfte unseres Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um Geld zu erwerben. In der zweiten Hälfte opfern wir unser Geld, um die Gesundheit wieder zu erlangen. Hat dich dieses Zitat berührt? Wie kam es dazu? Hast du das selber auch gemerkt?
Ja, klar. Ja. Natürlich habe ich in der Klinik ganz oft gesehen, dass gerade so die Menschen dann mit um die 60 in die Klinik kommen mit einer Herzerkrankung und sagen, ich gehe jetzt nächstes Jahr in Rente und jetzt bin ich krank. Und das ist so schade eigentlich. Mhm. Wir werden ja immer älter. Müssen wir eigentlich noch besser vorsorgen, damit wir eben noch, erstens müssen wir auch länger arbeiten, wahrscheinlich alle, ja. Und dass wir eben nicht dann nur noch von Arzt zu Arzt laufen, wenn wir 60 sind. Deshalb sage ich immer, wir müssen quasi vorher so ein Gesundheitssparkonto anlegen, in unseren Körper investieren und können wir dann alles quasi nachher damit bezahlen, weil wir gute Reserven angelegt haben und davon zehren können. Das ist wie so ein Gesundheitssparkonto, wo wir jeden Tag drauf einzahlen können.
Ja, so muss man sehen.
Natürlich, man muss auch nicht jeden Tag sparen, ne? Weil was will man mit so viel Geld später, ist auch nicht gut, ja. Aber dass man das so ein bisschen verinnerlicht und sagt, alles, was ich jetzt gerade tue, so gerade so zwischen 30 und 60, was ich da so einzahle auf mein persönliches Gesundheitskonto, davon kann ich später leben. Und das ist viel mehr wert als Geld.
Das hast du so schön gesagt. Und ich finde übrigens, das ist auch beim Thema Sport ganz wichtig. Viele ja denken ja irgendwie, ich muss Sport machen oder jetzt muss ich mal, weil ich will irgendwie ein paar Kilo runter haben oder jetzt nervt mich der Bauch. Ist auch alles gerechtfertigt. Aber eigentlich macht man ja jetzt den Sport, um im Alter irgendwie noch beweglich zu sein, ja, und nicht einzurosten. Also deswegen, das geht
alles
ja so ein bisschen
Einstellungssache.
Hand in Hand.
Das ist genau wie meine Patienten mir sagen, jetzt muss ich Medikamente nehmen. Sage ich, nein, sie dürfen jetzt Medikamente nehmen. Es wären viele froh, wenn sie in der privilegierten Situation wären und Medikamente verschrieben bekommen würden. Wie viele Menschen haben wir auf der Welt, die keinen Zugang haben zum Gesundheitssystem und sich das nicht leisten können? Sie dürfen das. Genauso wie sie dürfen Sport machen. Sie sind sonst gesund. Sie dürfen Sport machen. Man muss ein bisschen, manche auch das Mindset ein bisschen daran arbeiten und an der Einstellung arbeiten.
Und ich glaube, das ist sogar fast das Wichtigste.
Das ist das Wichtigste.
Mit, ja,
und auch irgendwie einsehen.
Ja.
Niemand, also wenn ich Social Media aufklappe, denke ich auch immer, boah, ich muss einen Marathon laufen. Alle laufen Marathon. Mhm. Ich kriege irgendwie nur noch Marathonläufe angezeigt. Aber zum Beispiel auch Extreme mag das Herz auch nicht. Ne? Mhm. Also zu viel Sport, wissen wir auch, gerade zu viel Ausdauersport, kann auch negative Folgen für die Herzgesundheit haben, insbesondere für die Männer, die zu viel Sport treiben. Mhm. Tatsächlich wissen wir auch, das ist so Masterathleten, gibt es auch Untersuchungen, dass die vermehrt Ablagerungen tatsächlich haben in den Herzkranzgefäßen. Wenn die wirklich über Jahre hinweg, mindestens 20 Jahre lang, wirklich pro Woche mindestens 7, 8, 9 Stunden Ausdauersport intensiv gemacht haben. Und viele setzen sich ja mit 40, sagen ja viele, so, jetzt sind irgendwie die Kinder schon so ein bisschen so, ich kann mehr trainieren und jetzt mache ich nochmal Triathlon und sowas. Dann denke ich mir, ja, aber dann lass auch vorher bitte nochmal ein paar Sachen abchecken. Nur weil man sehr sportlich ist oder nur weil er mit der Sporthose in meine Praxis kommt, heißt es nicht, dass er total gesund ist. Mhm. Ja, also da muss man auch immer da nochmal ein guter Zeitpunkt tatsächlich auch für einen Check, wenn die Männer sagen, sie starten jetzt immer voll los, bei den Frauen natürlich auch, um zu gucken, weil es gibt immer einen Herz-Kreislauf-Stillstand pro Marathon, gibt's immer. Also einer von 10.000 fällt immer um und hatte ich auch schon alles bei mir. Also somit, das Herz mag keine Extreme. Mhm. Auch beim Sport nicht, aber es muss bewegt werden und es möchte bewegt werden, jeden Tag.
Das ist gut. Jetzt sind wir ja beim Beauty-Podcast und was ich ganz spannend finde, Katharina, du sagst, dass man die Herzgesundheit manchmal auch am Gesicht sehen kann.
Ja, da gibt es auch so ein paar Daten zu, auch zum Thema so graue Haare gibt es so ein paar Untersuchungen, ob jetzt vorzeitige Ergrauung der Haare bei Männern mit erhöhten kardiovaskulären Risikofaktoren assoziiert ist und man tatsächlich gibt so ein paar Daten, die sagen, Männer vor dem 30. Lebensjahr schon ergrauen, kann das schon ein Hinweis darauf sein, dass Herz-Kreislauf-Risikofaktoren bestehen. Das ist das, was so an den Haaren ist, aber auch natürlich unsere Gefäßgesundheit hat auch was natürlich mit der guten Durchblutung, mit einem gesunden Haut zu tun. Und zum Beispiel Rauchen ist da halt der Faktor. Also ich sehe wirklich jeder Frau, sehe ich an, ob sie raucht oder nicht an ihrem Gesicht. Die muss mir das gar nicht sagen. Ich sehe an der, die manchmal so aschfahl irgendwie. Mhm. Und spätestens ab 50 siehst du, ob die geraucht haben oder nicht. Ne? Manchmal natürlich so bei einer 25-Jährigen, da kaschiert das natürlich manchmal noch The Glow und das Make-up. Aber das sieht man denen schon an. Aber auch so chronisch entzündliche Erkrankungen oder auch hohes Cholesterin kann manchmal tatsächlich auch schon vorzeitig ein bisschen Fältchen machen und so weiter. Also die Hautalterung hängt einfach generell auch mit unserer Gefäßalterung zusammen. Wenn hier alles gut durchblutet ist, ja, und die Gefäße gesund sind, weil das sind ja die kleinsten Gefäße, die sollten möglichst auch gut durchblutet sein, dann ist tatsächlich auch die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Also man kann sich sagen, nur weil jemand total den guten Glow hat, hat auch mega gute Herzgesundheit, aber es gibt schon Assoziationen.
Abschließend, Katharina, was würdest du dir wünschen zum Thema Frauenherzgesundheit? Was soll sich vielleicht noch ändern?
Ich würde mir natürlich wünschen, dass weiterhin die Awareness steigt für Herzerkrankungen bei Frauen. Ich möchte gar keine Panik machen, weil jeder, der hier zuhört, kriegt jetzt nicht einen Herzinfarkt und auch nicht jedes Ziehen, Drücken ist ein Herzinfarkt. Aber ich möchte, dass man es auf dem Schirm hat und dass man spätestens so in den 40ern mal drüber nachdenkt. Die Risikoparameter, über die wir gesprochen haben, kenne ich die überhaupt bei mir? Wie ist es denn bei mir? Nachgräbt, nachforscht und die Verantwortung für sich selber auch übernimmt und sagt, ich gehe jetzt zu einem Check, ich lasse mal nachschauen, wie es um meine Herzgesundheit steht. Würde mir natürlich noch wünschen, dass es noch viel mehr Forschung gibt für Frauen. So viele Handlungsempfehlungen, nach denen ich auch arbeite, sind leider immer noch zum Großteil an Männern erforscht und man kann nicht immer alles 1:1 übersetzen auf die Frauen, das funktioniert nicht. Das würde ich mir wünschen und generell würde ich mir einfach wünschen, dass Prävention noch einen viel größeren Stellenwert bekommt und dass man nicht als Held gefeiert wird, wenn man Stent setzt, sondern dass man als Held gefeiert wird, wenn man vorzeitig handelt und Blutwerte schon korrigiert, vielleicht auch notfalls Medikamente gibt. Aber es gibt so einen schönen Spruch, nobody is thanked for the disaster that didn't happen. Also, also das ist irgendwie, hat glaube ich so ein Computer-Experte, der irgendwelche Firewalls irgendwie, das ist keiner dankt einen dafür, dass das Computer kein Virus bekommt, weil du weißt gar nicht, was da jeden Tag abgeht. Ja. Ne? So ist es natürlich so ein bisschen mit den ganzen, die in den Praxen sitzen, messen, bestimmen, mit den Patienten reden. Das sind eigentlich die wahren Helden, weil sie Sachen verhindern. Und das wäre schön, wenn das ein bisschen mehr auch im Gesundheitssystem honoriert werden würde und die Prävention einfach noch einen größeren Stellenwert hätte.
Katharina, vielen Dank. Wer möchte, kann natürlich gerne in dein Buch reinlesen oder reinhören. Save Your Heart. Kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Vielen Dank für deine Zeit. Mach bitte weiter so. Für mich bist du trotzdem ein kleiner Hero, auch wenn du es nicht hören willst. Dr. Katharina Hamm und die Frauenherzgesundheit hier im Bunte Wipgloss. Wenn ihr möchtet, abonniert gerne unseren Podcast. Müsst einfach nur die Glocke aktivieren und schon seid ihr dabei und verpasst keine Folge. Katharina, vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.